Jawohl. Gut. Wir steigen nochmal ein in Offenbarung 19. Da werden wir heute einen Abschluss machen, bevor wir dann das nächste Mal Offenbarung 20 hineinblicken und damit ans Ende langsam auch kommen. Ne? Offenbarung 20, wo es ja dann ums tausendjährige Reich gehen wird und auch um dieses Gericht vor dem weißen Thron. Und dann abschließend Offenbarung 21 und 22, wo wir noch einmal hineinblicken dürfen, dann in die Ewigkeit, wenn die Zeit aufhört. Auch da gibt uns die Bibel einen wunderbaren Blick. Aber heute nochmal Offenbarung 19 zum Abschluss. Wir schauen nochmal hinein und lesen gemeinsam die Verse 17 bis 21 heute Abend. Offenbarung 19, die Verse 17 bis 21. Darf gerne jemand... Oder lasst uns von Vers 11 weglesen, dass wir das ganze Wiederkommen Christi nochmal haben. Und dann wird aber der Fokus auf 17 bis 21 sein. Darf gerne jemand starten? Noch ein Gruß an den Udo, den habe ich auch gerade entdeckt. Guten Abend. Gut, Offenbarung 19, wir fangen an mit Vers 11. Darf einfach jemand beginnen, der will.
Und ich sah den Himmel aufgetan und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und war angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war, und sein Name war das Wort Gottes. Und ihm folgte das Heer des Himmels auf weißen Pferden, angetan mit weißen, reinen Leinen. Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage. Und er wird sie regieren mit eisernem Stabe, und er tritt die Kelter voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes des Allmächtigen. Und trägt einen Namen, geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte, König aller Könige und Herr aller Herren.
Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er schrie mit großer Stimme und sprach zu allen Vögeln, die unter dem Himmel fliegen: Kommt und versammelt euch zu dem Abendmahl des großen Gottes, dass ihr esset das Fleisch der Könige und der Hauptleute und das Fleisch der Starken und der Pferde und derer, die da drauf sitzen, und das Fleisch aller Freien und Knechte, der Kleinen und der Großen. Und ich sah das Tier und die Könige auf Erden und ihre Heere versammeln, Streit zu halten mit dem, der auf dem Pferd saß, und mit seinem Herrn. Und das Tier ward gegriffen und mit ihm der falsche Prophet, der die Zeichen tat vor ihm, durch welchen er verführte, die das Mahlzeichen des Tieres nahmen und die das Bild des Tieres anbeteten. Lebendig wurden diese beiden in den feurigen Pfuhl geworfen, der mit Schwefel brannte. Und die anderen wurden erwürgt mit dem Schwert des, der auf dem Pferd saß, das aus seinem Munde ging, und alle Vögel wurden satt von ihrem Fleisch.
Dankeschön. Bis dahin. Wie gesagt, wir wollen auf die Verse 17 bis 21 heute Abend blicken. Noch ein letzter Gedanke zu dem Abschnitt vom letzten Mal. Wenn wir das letzte Mal diese drei Namen betrachtet, einmal dieser Name, der unbekannt war, dann haben wir uns Gedanken gemacht über diesen Namen, das Wort Gottes, und über den letzten Namen, der geschrieben stand, König der Könige und Herr der Herren. Das waren also die Fokuspunkte. Dabei haben wir einen Aspekt noch ausgelassen, auf den ich nur in einer kurzen Nuance eingehen will. Jesus kommt wieder, haben wir da gesehen. Und er kam wieder. Wie kam er denn wieder? Auf was?
Auf einem weißen Pferd.
Sehr gut, auf einem weißen Pferd. Und jetzt kam Jesus ja nicht allein wieder, sondern mit wem kommt er denn wieder? Was steht hier in Vers 14?
Ja.
Jawohl. Und jetzt ist interessant, wie wird denn dieses Kriegsheer beschrieben, das da mit ihm kommt? Jawohl, die sitzen auch alle auf weißen Pferden. Und jetzt fängt natürlich die Raterei an dieser Stelle an. Wer ist denn dieses Heer, das da mit Jesus kommt? Und es gibt einen kleinen interessanten Hinweis. Da steht ja nicht nur, dass sie auf weißen Pferden sitzen, sondern da steht noch etwas.
Weißen Reinen.
Jawohl, bekleidet mit weißem reinen Leinen. Und das griechische Wort, das hier für die Leinwand steht, das gibt es nicht oft in der Bibel. Das haben wir nämlich schon gesehen. Das gibt es mit Blick auf die Hure Babylon, die versucht, mit diesem Leinwand Geschäft zu machen, oder? Das heißt, diese Leinwand ist, hier haben wir gesehen, Offenbarung 19, die Gerechtigkeit der Heiligen. Ja, und die Hure Babylon versucht mit der Gerechtigkeit ein Geschäft zu machen. Aber sie kann es nicht. Ja? Das heißt, diese Leinwand ist nichts wert. Und ansonsten kommt dieser Begriff der Leinwand nur vor in Offenbarung 19. Und dort bekommt wer diese Leinwand? Dieses weiße Leinen. Wir, die Gemeinde. Wenn jetzt also die, die auf den Pferden sitzen, dieses weiße Leinen tragen, dann ist das ein Hinweis worauf?
Das sind wir Nachfolger.
Dass das die Gemeinde ist, die mit Christus wiederkommen wird. Das ist gewaltig. Schlag mal bitte einmal ganz kurz Kolosser 3 auf. Kolosserbrief, Kapitel 3. Und da darf jemand mal lesen, die Verse 1 bis 4.
Seid ihr nun mit Christus auferstanden, dann sucht, was oben ist, wo Christus sitzt zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was oben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus und Gott. Wenn aber Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit.
Ah, oh, wunderbar. Was sagt uns dieser Abschnitt hier über das Wiederkommen Jesu? Was sagt er uns über die Zeit, die wir hier leben? Na? Wir sind mit dem Christus auferweckt, deswegen sollen wir suchen, was droben ist. Das heißt, ich soll leben mit meinem Kopf wo? Im Himmel. Mit meinen Füßen? Auf der Erde. Da bin ich noch, oder? Na, aber es soll mir um die Dinge gehen, die Ewigkeitswert haben. Die Dinge, die vor Gott entscheidend sind. Ja? Und jetzt geht es weiter, sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist. Das heißt, denkt darüber nach, was beherrschen unsere Gedanken, die Dinge dieser Erde. Und dann nehmen die uns gefangen und lenken uns ab. Und Paulus ermutigt uns, denkt über das nach, was oben ist. Ja? Nicht auf das, was auf der Erde ist, sagt er. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist was? Was ist unser Leben? Verborgen. Wenn eine Sache verborgen ist, was bedeutet das? Es ist nicht sichtbar. Sehr gut. Ne? Das heißt, das ist verborgen und zwar wie? Mit Christus in Gott. Christus ist unser Leben und das ist bis jetzt noch verborgen. Das heißt, dieses Leben ist eine Sache, die für die Menschen um uns herum nicht sichtbar ist. Ne? Bedingt schon, weil sie sehen können, wie bestimmte Veränderungen im Leben eines Christen stattfinden, oder? Ich erinnere mich an dieses Gespräch, ich habe, glaube ich, erzählt, wo ich das letzte Mal in den USA war und wo ich mit dem Produktionsleiter von dem Lieferanten abends noch zusammengesessen bin und er dann mir erzählt hat von diesem Studienkollegen, der über Nacht zum Glauben an Jesus kam und dann die ganzen Drogen rausgeräumt hat und wirklich, es war wie wenn man einen Lichtschalter umlegt und er hat gesagt, das kann ich nicht wegdiskutieren, was da geschieht. Sein Leben hat sich radikal verändert von einer Minute auf die andere. Und das ist übrigens immer so geblieben. Da waren jetzt schon über 20 Jahre vergangen und er lebte immer noch so. Das hat ihn bewegt, weil er das nicht wegdiskutieren konnte. Und ich kann mich erinnern an das Zitat eines Bruders, der mal einen Atheisten zitiert hat, der gesagt hat, ich kann die Bibel leugnen, ich kann Gott leugnen, aber ich kann nicht das Leben meiner Großmutter leugnen, indem ich die Spuren Gottes sehe. Also das hat ihn bewegt. Was hat Gott im Leben seiner Großmutter gemacht? Ja. Also, aber im Grundsatz ist unser Leben verborgen. Na, das ist noch nicht sichtbar. Vieles von dem, was einmal sein wird, ist nicht sichtbar. Was ist die Gemeinde hier auf der Erde? Was ist sie?
Bitte? Die sieht man ja auch nicht, den Leib.
Ja, das sieht man noch nicht, genau. Was noch, Leni? Denkt mal an eure Biologiestunde. Was war da die Woche? Was hat er gesagt? Oder letzte Woche? Über die Evolution, sag's laut. Was hat er gesagt? Was der Lehrer gesagt hat. Der hat doch was gesagt. Über Schöpfung und Evolution.
Ja, dass er hofft, dass niemand mehr glaubt,
dass er hofft, dass niemand mehr glaubt, dass Gott die Welt geschaffen hat. Das ist Wahnsinn, oder? Na? Verstehen wir? Das heißt, da ist die Gemeinde auf einmal, das ist was Lächerliches. Verstehen wir? Oder wird die Gemeinde verfolgt, die wird lächerlich gemacht, die wird verfolgt in vielen Ländern, oder? Und jetzt kommt der nächste Schritt. So ist unser Leben wirklich. Aber jetzt Vers 4. Wenn aber, na, wenn was geschieht, wenn der Christus unser Leben, was wird? Was steht hier, Vers 4? Wenn Jesus offenbar wird, das heißt, wenn etwas verborgen war und offenbar wird, was geschieht jetzt? Was geschieht?
Dann sieht man's.
Dann sieht man es. Das heißt, wenn Jesus was wird für die Welt? Sichtbar. Dann geschieht noch etwas anderes. Dann wird was geschehen? Was steht hier?
Dann werden wir sichtbar.
Und zwar wie? Sehr gut, dann werden auch wir sichtbar werden. Als in Herrlichkeit. Was bedeutet denn Herrlichkeit? Bitte?
Ein Stück weit verändert.
Verändert, jawohl.
Besonders hervorgehoben.
Jawohl, sehr gut.
Im Griechischen ist das ein interessantes Wort.
Doxa. Und das ist fast nicht zum Übersetzen, das ist ein ganz schwieriges Wort. Der Kern dieses Wortes hat was mit unseren Gedanken zu tun. Und damit kommen wir auch an den Kern von dem, was Herrlichkeit ausmacht. Was bedeutet denn Herrlichkeit? Denken wir mal in diese Welt hinein. Wann hat ein Mensch Herrlichkeit? Oder was für Menschen haben zumindest in dieser Welt eine Herrlichkeit?
Die es zu was gebracht
haben. Die es zu was gebracht haben, oder? Na, wenn so ein Arzt im Krankenhaus, oder? Mit seinem Geschwader außenrum durch die Gänge geht, dann strahlt das was aus von einer gewissen Herrlichkeit. Da denken die Menschen, oh, was ist denn das für einer? Aber wenn derselbe Arzt in der Badehose am Strand liegt, dann ist er einer unter vielen, dann hat er nichts mehr von seiner Herrlichkeit. Merken wir was? Das heißt, Herrlichkeit hat etwas damit zu tun, was ich über jemanden denke. Jetzt denkt die Welt, wie über die Gemeinde Jesu. Lächerlich. Die lacht über Jesus, die lacht über seine Gemeinde, die hat Jesus verfolgt und die verfolgt seine Gemeinde. Aber es kommt der Tag, da wird die Welt Jesus und seine Gemeinde ganz anders sehen. In Herrlichkeit. Wenn Jesus offenbar werden wird, steht hier, oder? Das heißt, wenn Jesus sichtbar wird in Herrlichkeit, und wann wird Jesus denn sichtbar in Herrlichkeit?
Wenn er wiederkommt.
Das ist genau das, was wir Offenbarung 19 gelesen haben. Wenn er wiederkommt, auf diesem weißen Pferd geritten. Und wer muss dann im selben Moment auch offenbar werden nach Kolosser 3, Vers 4? Wir, die Gemeinde. Verstehen wir? Und jetzt sind wir nicht mehr irgendwer, sondern jetzt sind wir, haben wir auch was? Herrlichkeit. Und was für eine. Denn was werden wir jetzt tun mit Jesus, wenn wir wiederkommen mit ihm? Wir werden mit ihm auf Thronen sitzen und mit ihm richten. Wow. Na, heißt das mal, wenn wir mitleiden, na, hier geht's unten durch, dann werden wir auch mit mitherrschen, oder heißt das? Gell? Das heißt das, bitte? Das darf unser ganz großer Trost sein. Also, das wollte ich noch ergänzen zu Offenbarung 19, Vers 14. Die, die dort auf den weißen Pferden kommen, haben wir jetzt gerade gesehen, gell? Das ist niemand Geringeres als seine Gemeinde. Und da werden sie in dieser ganzen Herrlichkeit Jesu teilhaben dürfen. Könnten auch da hinten das Fenster aufmachen, dann ist er ein bisschen leiser.
Nee, hier bist du bei euch, den Kissen, und ich mach hier zu. Genau, weil da hinten fahren keine Autos.
Ja, genau. Danke, München. Gut, also, das ist dieser Punkt. Wir haben auch jetzt schon mehrmals uns angeschaut, wann das geschehen wird. Das machen wir heute nicht mehr. Das ist dann am Ende der Trübsalzeit, direkt bevor es ins tausendjährige Reich geht. Und jetzt haben wir noch etwas gesehen. Bevor Jesus ins tausendjährige Reich geht, bevor er sein Friedensreich aufrichtet, muss er was tun? Es gibt ja ein schönes Bild im Alten Testament auf das. Ja? Da gibt es auch einen, der ein Friedensreich aufrichtet. Da haben wir schon mal drüber geredet. Na, wer richtet im Alten Testament ein Friedensreich auf?
Salomo.
Gell? Ganz genau. Der David, da war noch viel Kampf. und der Salomo richtet ein Friedensreich auf. Aber was tut der Salomo, bevor er das Friedensreich aufrichtet und warum? Bitte? Er muss säubern. Er hält Gericht, oder? Zur Zeit des König Davids war noch... Ja, aber was war für diese Menschen, die dann gerichtet werden beim Salomo? Da war noch Gnadenzeit. Aber die haben mit dieser Gnade gespielt zum Teil. Jetzt kann man da hineinschauen, welche Leute das betrifft. 1. Könige 1 und die ersten Kapitel. Ist sehr, sehr spannend. Auch warum und wie das dann zustande kommt. Und jetzt bekommt der Salomo sogar den Auftrag, Gericht zu halten. Nämlich von wem? Von wem bekommt er den?
Von Gott.
Nein. Von David. Und wer ist denn der David? Das ist der Vater. Das heißt, der Vater übergibt das Gericht dem Sohn. Wie der Vater im Himmel seinem Sohn Jesus übergeben hat. Und bevor der Salomo sein Friedensreich aufrichtet, muss er die Leute, die die Gnadenzeit nicht, die in Rebellion gegen den Vater gelebt haben, die werden auch in Rebellion gegen den Sohn sein. Die Gnadenzeit ist abgelaufen und Salomo hält Gericht und richtet das Friedensreich auf. Und genau das tut Jesus hier. Jesus kommt zum Gericht. Und das haben wir das letzte Mal gesehen. Wir haben dann diesen Blick auf Jesus bekommen. Und jetzt geht der Blick heute woanders hin. Wenn wir in den Vers 17 schauen. Und in diesen Abschnitt 17 bis 21, dann teilt er sich von ganz alleine schon ein. Durch was? Lest noch einmal durch. Es gibt eine ganz natürliche Einteilung in diesen Versen. Eine Sache, die sich zweimal wiederholt und immer einen Abschnitt einleitet. Was geschieht?
Und ich sah, steht zweimal.
Sehr gut, jawohl. So beginnt der Vers 11, und ich sah, und dann sieht er den Himmel geöffnet und sieht Jesus auf diesem Pferd kommen und dann die Heiligen mit ihm. Und jetzt kommt das Nächste, und ich sah, im Vers 17 und nochmal eines im Vers 19. Da wird wieder eine ganz natürliche Einteilung vorgenommen. Nun, was sieht er denn? Als allererstes. Bitte?
In der Sonne.
Er sieht einen Engel. Jawohl. Und wo ist dieser Engel?
In der Sonne.
In der Sonne. Jawohl. Er sieht einen Engel in der Sonne. Und was macht dieser Engel? Was hören wir über ihn? Er ruft mit lauter Stimme. So. Ein Engel in der Sonne. Was ist denn ein Engel? Es ist ein Bote. Und wo steht dieser Bote? Förmlich. Bitte? Jawohl, der steht im Licht. Und da ist noch was Interessantes. Der ruft mit der lauten Stimme, das heißt, was bekommt der jetzt?
Alle Aufmerksamkeit.
Aber, was kann ich da nicht machen, wenn er in der Sonne steht? Da kann ich nicht lang hinschauen, oder? Ich sehe diesen Engel, ich muss die Augen schließen. Und was passiert? Ganz automatisch. Ich höre zu. Und er ruft ja mit einer lauten Stimme. Warum mit einer lauten Stimme?
Dass
es jeder hört. Und was ruft er denn? Was ruft er? Das ist ganz interessant. Zu wem ruft er denn?
Vögel.
Jawohl. Der ruft Vögel. Was für Vögel? Auch das steht da.
Alle.
Jawohl.
Alle.
Alle Vögel, und zwar... Da steht noch ein Zusatz zu allen Vögeln. Jawohl, also die einen haben hoch am Himmel, was haben die anderen?
Inmitten
des Himmels, hat noch jemand etwas?
Hoch oben,
mitten durch den Himmel fliegen. Das ist genau, das ist ein bisschen schwierig bei diesem Wort im Griechischen. Das heißt eigentlich inmitten des Himmels, was ist denn inmitten des Himmels?
Ich mag hier mal den Sven. Kurze Hose. Nicht verkehrt.
Ja. Und T-Shirt.
Das Gute ist, dass da drei nicht so viele Haare waren, Sven. Also, wo wäre denn inmitten des Himmels für den Sven auf diesem Bild?
Zwischen so einem Ding, oder? Mhm.
Genau über ihm.
Genau über ihm. Wie nennt man das?
Wie nennt man diese Stelle? Genau über einem. Zenit, das ist der Zenit. Ja? Es gibt schon den Ausdruck, wenn die Sonne im Zenit steht, oder? Dann steht sie an ihrem Höhepunkt. Es gibt tatsächlich Stellen, zum Beispiel, wo die Sonne mittags wirklich im Zenit steht und dann gibt es was nicht mehr? Keinen Schatten. Da gibt Schatten nur noch ganz genau geradeaus unter der Sonne. Ja? Weil die Sonne wirklich genau oben drüber steht. Singapur zum Beispiel gehört da dazu. Ne? Da gibt es so einen Streifen um die Erde, wo eben aufgrund der Lage der Erde die Sonne tatsächlich zu einem bestimmten Tageszeitpunkt im Zenit steht. Ja? Also, was für Vögel sind denn das, die im Zenit fliegen?
Geil.
Oh. Jawohl. Was für eine Gruppe Vögel? Das sind Aasfresser. Na? Aasfresser, Raubvögel, das sind die, die ganz oben am Himmel im Zenit kreisen. Was für Vögel sind denn das im Zusammenhang der Bibel? Also nicht die Vogelart, sondern was lehrt uns die Bibel über diese Art von Vögeln?
Die kommen zum Gericht,
ne? Aasfresser, ne? Das waren die. Im Altertum hat man gesagt, diese Geier und die Aasfresser, ne? Da gibt es noch ein paar andere aasfressende Vögel, aber die, die ganz oben im Zenit kreisen, das sind die Raubvögel und die Geier. Das waren die Totengräber der Schlachtfelder. So hat man das genannt. Und diese Vögel ruft der Engel. Was deutet er damit denn schon an? Jetzt gibt's was zum Fressen. Und genau das sagt er auch. Aber er sagt nicht, es gibt was zum Fressen, sondern was sagt er diesen Vögeln?
Versammelt euch zu dem großen Mahl.
Versammelt euch zu dem großen Mahl Gottes. Jetzt hat mein Vater vorhin den Abschnitt gelesen und er hat eine Luther-Übersetzung verwendet. Davon gehe ich aus. Denn da stand nicht das große Mahl, sondern, Vater, da stand...
Abendmahl.
Ist gar nicht falsch, denn das griechische Wort bezeichnet tatsächlich ein Abendessen. Ja? Das heißt, der Engel ruft diese Vögel tatsächlich zu einem Mahl, zu einem Abendmahl, zu einem Abendessen. Das wird übrigens auch gebraucht, zum Beispiel mit der Verbindung des Herrn Mahl, ja? In 1. Korinther 11 und bezeichnet tatsächlich das Abendmahl, oder auch in Johannes 12, ja? Ist auch wieder dieser Begriff. Das heißt, diese Vögel werden gerufen, na, was ist denn so ein großes Mahl? Was drückt denn das aus?
Es werden alle satt.
Oh, da werden alle satt. Ha? Wunderbar. Was drückt das noch aus, so ein großes Mahl?
Der Arme, der zahlen muss.
Der Arme, der zahlen muss, jawohl. Das sind in dem Fall wirklich Arme. Ne? Das ist eigentlich ein Fest. Das ist fast wie ein Paradoxon, oder? Und doch liegt, werden wir gleich sehen, so schlimm das Ganze ist, ein freudiger Gedanke hinter dem Ganzen.
Ja? Es
ist die Gerechtigkeit, die Einzug hält. Richtig. Also, die Vögel werden gerufen, ne? Und es war immer schon so, wo die Vögel kreisen, wenn man so einen alten Western anschaut oder so, ne? Dann hat man geguckt, wo kreisen die Vögel, habe ich gewusst, da ist ein Aas. Und so ist es hier auch. Oder? Genau das geschieht ja auch. Er ruft die Vögel. Und was sollen diese Vögel nämlich dann tun?
Fressen.
Sie sollen fressen. Und zwar wen?
Fleisch von Königen.
Jawohl. Fleisch von Königen. Was noch?
Hauptleute,
starke
Pferde, die drauf sitzen, aller Freien und Sklaven, der Kleinen und der Großen.
Jawohl. Das heißt, von all diesen, die dort versammelt sind, um was zu tun? Warum haben die sich denn versammelt? Was steht hier im Text? Jawohl. Wo steht's? Kurz davor oder kurz danach? Kurz danach?
Danach.
Genau, richtig. Na, Vers 19. Versammelt, um Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd saß und mit seinem Heer. Die sind gekommen, um was zu tun? Krieg zu führen, zu kämpfen gegen wen?
Jesus.
Gegen den lebendigen Gott, gegen Jesus selbst. Oder? Und am Himmel kreisen schon die Geier. Seht ihr? Was bedeutet denn das, wenn ich gegen Jesus ins Feld ziehe? Keine Chance. Schlag mal den zweiten Psalm auf. Wie beginnt denn der zweite Psalm? Verse 1 und 2 und 3. Du darfst gerne laut lesen, Waldemar.
Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten.
Noch Vers 3.
Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen.
Passt wunderbar zu der Stelle, oder? Da haben wir auch gesehen, wie die Könige, wie die Obersten, wie die Hauptleute der Erde sich zusammenrotten, um zu kämpfen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Was heißt denn Gesalbter auf Griechisch? Das ist Hebräisch.
Christus.
Christus. Ja, ganz genau. Messias auf Hebräisch. Christus auf Griechisch. Die kommen zusammen, um zu kämpfen. Und was wollen sie nicht? Lass uns zerreißen ihre Fesseln und von uns werfen ihre Stricke oder ihre Seile. Was wollen sie nicht? Was im,
dienen.
Die wollen nicht dienen. Wir empfinden die Gottesgebote als eine Last, die eine Fessel, oder? Ich möchte endlich tun, was ich will, wozu ich Lust habe. Und es ist interessant, wie Gott reagiert in diesem zweiten Psalm, oder? Der im Himmel thront, heißt es, lacht.
Und der lacht.
Jawohl, danke. Und weiter, Anita. Der lacht und?
Spottet. Aber der Herr im Himmel lacht.
Mhm. Dankeschön. Und der Herr spottet ihre. Gell? Und dann heißt es, und er wird zu ihnen reden in seinem Zorn und in seiner Zornwut wird er sie schrecken. Gell? Und redet davon, wie er seinen König eingesetzt hat. Aber Gott will ja gar nicht, dass die Menschen verloren gehen. Und so steht dieser zweite Psalm ja noch lang bevor das in Offenbarung 19 geschieht. Und wie endet denn dieser zweite Psalm? Schaut mal hinein in die Verse 11 und 12 oder 10 und 11 und 12.
Wohl allen, die auf ihn trauen.
Jawohl, schau noch in den Vers 10 bitte, Petra.
So seid nun verständig, ihr Könige, lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden.
Also Gott will, dass die Menschen das alles noch als Warnung verstehen, um sich eben nicht in diesem Strudel der Auflehnung gegen Gottes Gebote hineinziehen zu lassen, weil das am Ende in die Katastrophe führt. Und er warnt die Menschen, sagt bitte, er bittet sie förmlich, gell? Seid doch verständig, lasst euch zurechtweisen. Wie geht's weiter, Petra?
Dienet dem Herrn mit Furcht und küsst seine Füße mit Zittern.
Mhm, genau, und küsst ihn oder frohlockt mit Zittern. Und dann kommt Vers 12.
Dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege.
Was hast du für eine Übersetzung?
Ich glaube Luther.
Luther? Mhm. Dienet dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Da steht bei dir schon, und küsst mit Zittern, oder?
Mhm.
Okay, dann ist es zusammen.
Küsst deine Füße mit Zittern.
Okay. Dann muss ich mal schauen, woher das kommt. Da fehlt ein Abschnitt. Muss ich?
Was hast du? Im Herrn mit Furcht und küsst seine Füße mit Zittern.
Genau. Hat jemand was anderes stehen?
Ja.
Jawohl. Dienet dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Und jetzt kommt: Küsst den Sohn, damit er nicht zürnt und ihr umkommt. Das schaue ich mal nach, woran das liegt. Das ist sehr interessant. Das hast du 84er Übersetzung, oder? Wenn nicht älter. Schauen wir nachher mal nach. Das würde mich interessieren. Das klären wir auf bis zum nächsten Mal. Ne? Sehr gut. Da bin ich noch gar nicht drüber gestolpert. Ne? Also dient ihm und küsst ihn. Oder freut euch und dann küsst den Sohn. Und das kann man eben auch übersetzen. Küsset seine Füße. Das heißt, unterwerft ihm, euch dem Sohn. Damit er nicht was tut. Zürnet und ihr umkommt auf dem Wege. Seht ihr, Jesus will ja gar nicht Gericht haben. Er hat sein Leben gegeben, um nicht Gericht halten zu müssen. Er hat sich selbst in Gottes Gericht gegeben, damit wir leben können. Ne? So, ich gehe nochmal zurück zu dieser Skizze von den Kindern. Hier unten. Da habe ich Ihnen eine Geschichte erzählt. die hat der Hans-Peter Reuer mal erzählt. Da ist am Schluss manches auch zweifelhaft gewesen an der Theologie, aber vieles ist auch sehr wertvoll gewesen. Und er hat eine Geschichte erzählt, wie sie mit einer Studentengruppe, ja, der, mit Bibelschülern über einen Bergwanderung waren und dann kam ein Gewitter und das geht sehr schnell in den Bergen. Und dann hat einer, der Bergführer, hat die Gruppe der Studenten über den Gipfelgrat hinüber gelotst, weil hinter dem Gipfelgrat ein Unterschlupf war. Und während er dort oben noch stand, schlug der Blitz ein. Und er hätte den Bergführer getroffen, wenn der Bergführer nicht genau unter dem Gipfelkreuz gestanden hätte. Und die haben bekanntlich was? Einen Blitzableiter. Und das ist ein wunderbares Bild für das, was auf Golgatha geschehen ist. Da ist Gottes Zorn abgeleitet worden. Und wer unter dem Kreuz Zuflucht sucht, verstehen wir, der ist gerettet. Dann trifft mich Gottes Zorn nicht, weil er Jesus getroffen hat für mich. Das ist mein Blitzableiter. Aber wo ich das ablehne, wie es hier steht, werde ich am Ende Gottes Zorn erleben müssen. Und jetzt ist es interessant. Na, jetzt werden hier diese Vögel gerufen. Und was war denn das im Alten Testament? Jetzt gehen wir mal zurück. Das gibt es ja mehrmals im Alten Testament. Geschichten, na, wo Vögel sich auf Leichname stürzen. Ich möchte mal eine Stelle mit euch aufschlagen. 1. Samuel 17, Vers 46. Nur eine einzige. Da gäbe es einige Stellen dazu, die uns etwas davon zeigt, was das bedeutet. 1. Samuel 17, Vers 46. 1. Samuel 17 ist die Geschichte von David und Goliath, die ich im Übrigen an meinem Geburtstag als Mini-Musical aufgeführt bekommen habe. Ich habe eine Matthias-Claudius-Rose geschenkt bekommen, unter anderem. Und Matthias-Claudius, wer es nicht kennt, der Liederdichter aus dem 17. Jahrhundert, hat ein wunderbares Lied geschrieben über David und Goliath. Und das haben mir meine Kinder dann zusammen mit der Rose, also die Rose als Geschenk und die das Musical sozusagen vorgeführt, na, mit Kathleen als Goliath und der Tirza als David, aber es war sehr lustig, es gibt einen Videoclip davon, den zeige ich aber erst, wenn die im Bett sind. Ja. Also, 1. Mose 17, Vers 46, und da spricht der David, darf mal gern jemand vorlesen.
Am heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern, damit ich dich erschlage und deinen Kopf von dir nehme und die Leichname des Heeres der Philister heute den Vögeln unter dem Himmel gebe und dem Wild auf der Erde, damit alle Welt erkennt, dass Israel einen Gott
hat. Was drückt das aus? Da sagt der David, ich werde das. Wenn wir mit euch fertig sind, dann werden wir eure Leichname den Vögeln unter dem Himmel zum Fressen geben. Was drückt das aus? Das ist Gericht. Und es drückt noch was aus, das war für alle sichtbar, das ist wie eine Demütigung, wie eine Schande gewesen. Und es drückt noch etwas aus, was soll man genau daran erkennen? Dass Israel einen Gott hat. Und genau das erleben wir jetzt am Ende der Offenbarung wieder. Denn wenn diese Heere sich jetzt zusammenziehen, oder wenn die dorthin kommen, na, warum kommen die dorthin nach Armageddon? Wen wollen sie bekämpfen?
Jesus.
Und wenn sie Jesus ja noch nicht sehen, wen werden sie denn dann bekämpfen?
Die Christen.
Natürlich die Christen, ganz genau. Die Gemeinde ist entrückt zu dem Zeitpunkt. Aber das Volk Israel, oder? Ja, aber es soll endlich ausgelöscht werden. Und dann kommt genau das im Zusammenhang mit diesem Feldzug, was dann Joel 2 und 3 beschreiben, oder? Da kommt genau das, was in Sacharja Kapitel 12 beschrieben steht und in so vielen alttestamentlichen Stellen. Wenn diese Heere des Antichristen Israel überfluten werden und dann werden sie vor lauter Wut Israel versuchen, komplett auszuradieren. Und dann wird Israel die letzten Überlebenden sozusagen, die werden flüchten in die Wüste und die werden den Namen Jesu anrufen und dann wird Jesus wiederkommen, sichtbar. Die werden begreifen, dass das alles über sie gekommen ist, weil sie Jesus abgelehnt haben als Herrn. Und dann werden sie sich zu Jesus wenden und werden ihn anrufen. Und dann heißt es so schön im Habakuk, wer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. Und Jesus wird sichtbar wiederkommen und sein Volk retten. Gewaltig. Das ist die Geschichte, ne, dahinter. Also diese Vögel, das ist Ausdruck von Gericht und das ist Ausdruck von Schande und Demütigung. Was haben sich denn all diese Könige erwartet und die Großen, als sie dann mit dem Antichristen ins Feld ziehen gegen Gott? Was haben sie sich denn erwartet? Dass sie gewinnen und dass dann was über sie kommt. Ach, die große Ehre, oder? Stattdessen kommt was?
Der Tod.
Der Tod und die große Schande. Vernichtung. Schande. Ja? Und jetzt ist es interessant, wenn wir hier hineinschauen. Wie viele Gruppen werden denn hier aufgezählt? Und wie werden sie aufgezählt? Es wird ja immer, das wird den Vögeln jetzt ein Versprechen gegeben oder eine Vorgabe. Ne? Sie sollen was tun? Sie sollen fressen. Und zwar was? Was sollen sie fressen?
Fleisch.
Fleisch. Jawohl. Fleisch. Und zwar wie viel Fleisch? Von wem?
Von den Freien, den Sklaven, den Kleinen und den Großen.
Jawohl, du bist noch zu... Genau, noch, geh noch eins weiter rauf, bitte, Petra. Was sind die ersten?
Starke.
Noch weiter oben?
Könige und Haupt.
Könige. Also das erste sind die Könige. Die zweite Gruppe?
Hauptleute.
Die dritte Gruppe?
Die Starken.
Jawohl, die Starken. Vierte Gruppe?
Pferde.
Die Pferde?
Derer, die da drauf sind.
Und die drauf sind, gell? Die Reiter. Ja. Und dann?
Das Fleisch aller Freien und Sklaven.
So, genau. Jetzt ist interessant, bei manchen steht das Fleisch aller Freien und Sklaven und Kleinen und Großen. Das ist im Griechischen nicht ganz eindeutig. Man kann auch übersetzen, das Fleisch aller Freie und Sklaven, Große und Kleine. Das macht natürlich mehr Sinn. Warum sollte das Fleisch aller Freien gegessen werden? Verstehen wir? Sondern das ist das Fleisch aller. Und dann kommen zwei Beispiele, was mit alle beschrieben wird, nämlich die Kleinen und die Großen, die Freien und die Sklaven. Okay? Kann man auch so übersetzen. Die Elberfelder hat es beispielsweise so.
Bei mir heißt es sowohl.
Mhm. Ja, weil das Fleisch aller sowohl, gell? Das sowohl, genau. Das ist im Griechischen ein und. Na? Aber das würde passen von der Übersetzung her. Mhm. Aller. Und das sind dann Freie und Sklaven, Große und Kleine. Zwei Gruppen, die beschreiben, egal ob du ein Freier bist oder ein Sklave, ob du ein Großer, also ein Bedeutender oder ein Unbedeutender bist, egal wer du bist, am Ende kommt Gottes Gericht. Und zwar über was? Über alles Fleisch. Seht ihr, es ist ganz interessant, oder? Das Fleisch steht in der Bibel für wen?
Für die Welt.
Ja, für die Welt, für was noch?
Meine eigene Begierde.
Für meine eigene Begierde, für mein altes Ich oder für mein Leben ohne Gott, oder? Und jetzt habe ich hier fünf Gruppen, ne? Fleisch der Könige, der Hauptleute, der Starken, der Pferde und das Fleisch aller. Und was wollen die? Die wollen mit ihrer eigenen Fleischesmacht letztlich gewinnen und Gott vom Thron stoßen. Warum sind es denn fünf Gruppen? Was drückt denn Gott aus durch diese fünf Gruppen?
Ja, fünf sind unsere Fähigkeiten mal zwei und das wird komplett
beendet. Wird komplett beendet, sehr gut. Ne? Was noch? Wo findet man denn die fünf zum Beispiel in der Bibel? Die findet man in zwei Gedankengängen. Das eine ist die Gnade und das andere, denkt zum Beispiel mal.
Für die Bedürftigen.
Für die Bedürftigen, jawohl, ganz genau. Ne? Das heißt, versteht, der Mensch fühlt sich so stark und doch ist alles Fleisch am Ende vor Gott
bedürftig.
Es ist nur Vogelfutter. Verstehen wir das? Wie stolz sie daherkommen, die Könige und die Hauptleute und die Starken. Pferde ist ja auch ein Bild für Starke. Oder? Wir haben das letzte Mal uns angeschaut, was Pferde in der Bibel verkörpert, oder? Und die Reiter da drauf, die das beherrschen, oder? Wie stolz und stark die daherkommen. Aber sie werden alle
gegessen.
Jawohl, sie werden alle gegessen. Das heißt, warum? Weil sie am Ende sich worin beteiligen? Was ist ihr Problem?
Sie haben Gott nicht.
Jawohl, sie haben Gott nicht. Sie wollen ihn sogar vom Thron stoßen, oder? Das ist die Rebellion gegen Gott. Und damit stellt diese Stelle auch an mich eine Frage. Bin ich bereit, mich dem lebendigen Gott unterzuordnen? Oder nicht? Und auch wenn ich mich dem lebendigen Gott unterordne, wie oft vertrauen wir in all unserem Tun immer noch auf unser Fleisch, auf unsere Fähigkeit, auf unsere Stärke, auf unser Können, unser Vermögen. Und dann lehrt mich die Bibel immer wieder was.
Lass es gleich bleiben und dann übergib's mir.
Genau. Na, heißt nicht, dass ich meine Fähigkeiten nicht einsetzen darf, aber die Quelle, aus der ich lebe, soll er sein, Jesus. Verstehen wir? Das Fleisch geht am Ende ins Gericht.
Wer stirbt jetzt im Ukraine-Krieg? Mehr die Unteren. Ne?
Da sterben wahrscheinlich mehr die Unteren, gell? Die Oberen sitzen gut versteckt. Stimmt, ja, sehr gut. Ne? Das wird sich am Ende ändern hier. Ja, die werden dabei sein und die werden mit zur Rechenschaft gezogen. Das ist das Erste, was er sieht, wie diese Vögel herbeigerufen werden. Gell, jetzt haben wir schon einen Teil von dem zweiten besprochen. Gell? Jetzt sieht er, in diesem zweiten Blick, sieht er jetzt nicht nur, wie diese Vögel herbeigerufen werden, um dieses Gericht zu vollziehen, sondern was sieht er jetzt? Er sieht wen? Das Tier selbst. Und wen noch?
Der falsche Prophet.
Jawohl, das Tier. Genau, das Tier. Und, sehr gut, und die Könige und ihre Heere, gell, wie sie versammelt sind, Krieg zu führen, darüber haben wir gerade eben geredet, dieses letzte Aufbegehren gegen Gott und gegen seine Herrschaft. Ja? Um Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd saß und mit seinem Heer. Und jetzt passiert etwas. Die kommen dort zusammen in dieser Ebene und die kommen zusammen, ne, um endlich ein für alle Male Schluss zu machen mit dem lebendigen Gott. Das ist eigentlich eh schon was. Das ist, die sind wie in einem Wahn. Die sind wie in einem Wahn. Das gibt, aber manchmal kann der Mensch kann genau in so einen Wahn kommen. Denkt mal an die Hure Rahab. Als die Kundschafter zu Hure Rahab kommen und die Hure Rahab mit ihnen redet, da sagt die Hure Rahab etwas ganz Bemerkenswertes. Schlag mal auf. Josua, Kapitel 2. Das ist sehr bemerkenswert. Das zeigt uns, wie der Mensch wirklich wie in einen Wahn geraten kann. Na, das ist ja völlige Idiotie, würde man meinen. Und zwar sagt sie hier, ab Vers 8, Josua 2, ab Vers 8, darf gerne mal jemand vorlesen.
Bevor die Männer sich schlafen legten, stieg sie zu ihnen hinauf auf das Dach und sagte zu ihnen: Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen und alle Einwohner des Landes sind vor euch feige geworden. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer vor euch her ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zog und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sihon und Og, jenseits des Jordan getan habt, wie ihr an ihnen den Bann vollstreckt habt. Seit wir solches gehört haben, ist unser Herz verzagt. Und es ist kein Mut mehr in irgendjemandem vor euch. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden.
Danke. Was sagt die Hure Rahab über die Leute in Jericho? Was haben die erkannt? Dass es Gott gibt und dass Gott mit Israel ist. Und was machen sie trotzdem? Sie stellen sich ihm in den Weg, wie in einem Wahn. Seht ihr, das kann passieren, dass der Mensch so gefangen ist, wie in einem Wahn und sich gegen Gott stellt, wo er weiß, was wird am Ende passieren, hundertprozentig. Er wird den Kürzeren ziehen. Verrückt, oder? Aber
der Wahn deutet darauf hin, wer da antreibt.
Richtig.
Aber es war doch auch das Gleiche mit bei Jesus. Sie wussten, dass er es ist und trotzdem haben sie sich gegen ihn gestellt.
Richtig, sehr gut. Jawohl, war ganz genau das Gleiche. Oder? Sie haben es gewusst, wer er ist und haben sich... Der Nikodemus kommt und sagt, wir, nicht nur ich, sondern wir wissen, wer du bist. Denn niemand kann solche Wunder tun, es sei denn Gott mit ihm. Er wusste das ganz genau. Und im Römerbrief lesen wir Kapitel 1, oder? Lesen wir von den Menschen, die Wahrheit mit Ungerechtigkeit niederhalten. Oder? Ungerechtigkeit, was ist das? Was ist Ungerechtigkeit in der Bibel?
Sünde.
Sünde. Ne? Das ist einfach das, was gegen Gottes Wort ist, oder? Das heißt, da gibt es Menschen, die ganz bewusst die Wahrheit mit Lüge niederhalten, weil sie nicht wollen. Und in der Folge geht es um welches Thema? Ist interessant übrigens. Um die Schöpfung. Und dann erleben wir das gerade auf dem Gebiet der Schöpfung ja ganz enorm, oder? Wie die Wahrheit durch die Lüge ganz bewusst niedergehalten wird. Das sind Menschen, die wissen es besser zum Teil. Und wie in einem Wahn. Na, du hast es richtig gesagt. Da sieht man, wer antreibt. Und genau das ist ja auch hier der Fall. Was sagt uns nämlich jetzt? Jetzt geht es um das Tier und den falschen Propheten in der Folge, oder? Und was steht hier über den falschen Propheten nämlich? Was steht hier? Das Tier und der Zweite, der mit dem Tier unterwegs ist, ist der falsche Prophet, heißt es hier, gell? Und was steht hier, Vers 20, über den falschen Propheten, noch einmal betont? Und das erklärt all das, was geschehen ist.
Der vor seinen Augen die Zeichen getan hatte, durch welche er die verführte, die das Zeichen des Tieres angenommen und das Bild des Tieres angebetet hatten.
Jawohl. Das heißt, diese Menschen sind schlichtweg
verführt.
Und jetzt sagt der Herr Jesus im 2. Thessalonicher Brief ein sehr dramatisches Wort. Schlag mal bitte nach auf, 2. Thessalonicher. Heute blättern wir ein bisschen in der Bibel. Na, das ist auch nicht verkehrt. Da sagt er etwas ganz Interessantes. Über die Ankunft des Antichristen, Vers 9, 2. Thessalonicher 2, Vers 9, oder Vers 8 bis Vers 11, können wir mal lesen. Darf jemand vorlesen? 2. Thessalonicher 2, 8 bis 12.
Und dann wird der Böse offenbart werden. Ihn wird der Herr Jesus umbringen mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden. Darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, so dass sie der Lüge glauben. Damit gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit.
Das ist ein interessantes Wort. Da spricht die Bibel, da spricht der Paulus schon von dem, was wir gerade lesen, von diesem Wiederkommen Jesu und von dem Antichrist, den er töten wird, ne, durch den Hauch seines Mundes. Und dann heißt es, wie wird der Antichrist die Menschen hinter sich bringen? Ihn, dessen Ankunft nach der Wirksamkeit des Satans ist, das heißt, der bekommt Kraft durch wen? Durch den Teufel. Und zwar was zu tun? Zu was gibt ihm der Teufel Kraft?
Zur Verführung.
Jawohl, was steht hier? Was wird er tun?
Zeichen und Wunder.
Zeichen und Wunder. Das ist so wichtig, dass wir das lernen. Nicht da, wo Zeichen und Wunder geschehen sind, die Wahrheit. Sondern da, wo Gottes Wort gepredigt wird. Das ist ganz, ganz wichtig. Der Teufel kann auch Zeichen und Wunder tun. Und je näher wir dem Ende kommen, wird genau das geschehen, oder? Durch Zeichen und Wunder der Lüge wird er verführen. Und jetzt ist es ganz interessant. Wie geht es hier weiter? Vers 10. Und in allem Betrug der Ungerechtigkeit denen, die verloren gehen. Warum gehen sie verloren? Was steht jetzt hier? Weil sie was gemacht haben?
Die Liebe zur Wahrheit.
Sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen. Und das gibt doch einen Zusatz.
Durch
die sie hätten gerettet werden können. Verstehen wir? Das ist das große Problem. Jesus ist doch für die Sünden der ganzen Welt gestorben. Und es gibt Menschen, die haben die Wahrheit nicht angenommen. Durch die sie hätten gerettet werden können. Und was macht Gott jetzt? Was ist die Konsequenz, wenn ich die Wahrheit nicht annehme? Vers 11. Was macht?
Dann gibt er ihnen selber die Verführung.
Dann gibt er ihnen, sendet ihnen einen kräftigen Irrwahn, sodass sie der Lüge glauben. Das ist eine Logik. Das ist gar nicht brutal oder grausam von Gott, sondern das ist einfach logisch, oder?
Er gibt ja dahin.
Ja, das ist dahin gegeben, oder? Das heißt einmal, er lässt ihnen ihren Willen, das ist das eine. Das zweite ist, das ist eine gewisse Logik. Woran kann ich erkennen, dass eine Linie, dass ein Stecken krumm ist? Wenn ich was Gerades daneben halte, wenn ich aber das gerade Original nicht mehr habe, dann bleibt mir nur noch das Krumme. Wenn ich die Wahrheit ablehne, dann bleibt mir am Ende nur noch die Lüge. Es geht ja gar nicht anders. Es kann gar nicht anders sein. Der Mensch ist selber schuld. Wenn er die Wahrheit ablehnt, dann bleibt ihm nur noch die Lüge. Und wie will ich denn dann die Lüge noch erkennen, wenn ich keine Wahrheit mehr habe? Es ist unmöglich.
Und wenn die Lüge dann noch durch Zeichen und Wunder so bestätigt wird,
richtig,
kicken die Menschen um. Kann man mir noch mal die Vorwürfe.
Nein, richtig. Und dann habe ich genau diese Situation, oder? Die ich dann in Offenbarung 19 vorfinde. Dass die Völker in diesem Wahn, in dieser Verblendung nach Israel ziehen. In diesen letzten großen Kampf. Und jetzt kommt der Herr Jesus wieder. Und jetzt beschreibt diese Stelle, den Fokus legt sie nur darauf jetzt, was geschieht mit dem Tier und mit dem falschen Propheten. Was steht hier? Vers 9, Kapitel 19, wenn wir wieder zurückgehen. Vers 20, was passiert mit ihnen?
Lebendig in den Feuersee.
Jawohl. Jetzt war es ganz interessant, hier steht, die werden lebendig in den Feuersee geworfen. Im Thessalonicherbrief haben wir gerade gelesen, dass der Herr sie töten wird durch den Hauch seines Mundes. Ja, wie denn? Was muss also geschehen? Jesus wird kommen und die werden ja alle getötet, oder? Verstehen wir, das ist das, was die Bibel berichtet. Da heißt er nachher auch, und die übrigen, oder? Werden ja auch getötet mit dem Schwert, das aus dem Munde kommt. Seht ihr, den einen bringt das Wort Gottes Leben, aber wenn ich das Leben ablehne, dann bringt das Wort Gottes mir am Ende den Tod. Das macht die Bibel ganz klar. Jesus ist das Leben und wenn ich ihn als den Lebensbringer und Retter ablehne, dann wird er mein Richter. Das ist ganz einfach. Seht ihr? Und so wird es auch für den Antichrist sein. Durch den Hauch des Mundes, ne? Durch das Wort Gottes wird der Antichrist sterben, aber er wird wieder auferweckt. Und zwar noch an Ort und Stelle, sonst könnte das nicht funktionieren, was hier steht. Und was passiert jetzt mit ihm? Was steht hier? Was passiert mit dem Tier und mit dem falschen Propheten?
Die werden lebendig in den feurigen Pfuhl geworfen.
Jawohl, die werden lebendig in den feurigen Pfuhl geworfen. Was ist denn der feurige Pfuhl? Hat jemand was anderes übersetzt?
Feuersee.
Jawohl. Und das ist im Übrigen das erste Mal von insgesamt 4 Erwähnungen des Feuersees, der mit Schwefel brennt. Na? Das ist ganz interessant. Der kommt nämlich erst in Offenbarung 19 das erste Mal explizit erwähnt vor. Es gibt vorher ein paar Andeutungen in Bildern, aber dass er als Feuersee bezeichnet wird, das finden wir nur in Offenbarung 19, Vers 20 und dann nochmal in Offenbarung 20, zweimal in Vers 14 und einmal in Vers 15. Warum? Was hat es mit diesem Feuersee auf sich? Was hat es mit diesem Feuersee auf sich? Sozusagen, ne? das ist das, wovon wenn wir von der Hölle reden, wovon wir reden. Jetzt sind die Menschen noch nicht im Feuersee, die ohne Jesus sterben, oder? Ja, die sind im Totenreich. Das ist auch ein Ort der Qualen. Wenn wir in das Lukas-Evangelium schauen, wird das ganz deutlich. Aber am Ende wird der Hades die Toten hergeben müssen. Das lesen wir dann in Offenbarung 20. Da kommen wir in einem der nächsten Abende hin. Und die werden vor den Thron Gottes treten müssen und werden dann, na, wenn ihr Name nicht gefunden wird, im Buch des Lebens in den feurigen See geworfen werden. Das ist furchtbar. Und dieser See, das ist der Platz der endgültigen Verdammnis. Das ist das, was die Bibel mit den zweiten Tod bezeichnet. Warum zweiter Tod? Was ist der erste Tod? Das ist der körperliche. Und der zweite ist, dass ich für ewig von Gott getrennt sein werde. Hier gibt es nie wieder ein Zurück. Und jetzt ist es dramatisch. Wie brennt dieser See? Was steht hier dabei?
Schwefel.
Mit Schwefel. Was passiert denn, wenn Schwefel brennt? Also das stimmt. Das ist noch das kleinste Problem.
Es
fast nicht zu löschen.
Also es entzieht ja Sauerstoff.
Richtig, es entzieht Sauerstoff, denn der Schwefel holt sich den Sauerstoff und bildet zwei verschiedene Oxide. Nämlich ein Schwefeldioxid und ein Schwefeltrioxid. Und das ist ganz dramatisch. Ein Schwefeldioxid, das ist ein sehr, das ist ein ganz beißender, intensiver Geruch. Das heißt, jetzt, wenn man sich das vorstellt, der Sauerstoff aus der Luft wird verbrannt und wird durch den Schwefel aufgenommen. Man atmet das ein und das sticht, was tue ich automatisch? Ich muss husten, was muss ich noch? Ich muss noch tiefer atmen und atme noch mehr davon ein. Und das ist ein Gas, das führt zu Verätzungen auf der Haut und in der Lunge. Schwefeldioxid. Schwefeltrioxid ist noch ein bisschen gemeiner. Das schmecke ich nämlich kaum. Schwefeltrioxid, wenn aber in die Lunge eines Menschen kommt, dann bildet es dort Schwefelsäure. Das heißt, das frisst einen innerlich auf. Das Problem ist nur, dieser Prozess.
Das ist ja da das ist ja nicht mehr endlich.
Das ist unendlich.
Unendlich, für immer. Also
Jawohl.
Zeit, was auch immer Zeit ist in dem Fall, aber.
Richtig. Verstehen wir? Das ist die Realität.
Aber musst du mir das
das so vorstellen? Also ich denke dann wahrscheinlich als Krankenschwester, dass das doch da eigentlich unmöglich ist, weil die doch tot waren, haben die doch nicht mehr den Leib.
Die haben einen anderen Leib, die bekommen einen anderen, wie das ist, wissen wir, die Bibel sagt über die Auferstehung, also ich wüsste zumindest jetzt nichts konkret, ich weiß nicht, ob ihr was wisst, aber was die für einen Leib haben, du siehst doch, auch die werden auferstehen, auch die werden in irgendeiner Form einen Leib haben.
Also ähnlich wie Jesus.
Ja, richtig. So hätte ich es jetzt auch erwartet, ganz genau.
Die Bibel spricht von Pein und Schmerzen.
Und von Pein und Schmerzen, genau. Und einem Ort, oder, an dem Heulen und Zähne knirschen sein wird. Wann knirsche ich denn mit den Zähnen? Ja, aus Schmerz, körperlich, aber auch seelisch. Völlige Verzweiflung. Verstehen wir, das ist ein furchtbarer Ort. Warum ist dieser Ort so furchtbar? Es geht gar nicht anders. Das ist nicht, dass Gott jetzt irgendwie hier eine sadistische Ader hätte, sondern warum geht das gar nicht anders? Warum? Weil Gott nicht mehr anwesend ist. Das ist das Problem. Wie kann denn Leben stattfinden, wo die Quelle des Lebens nicht mehr anwesend ist? Das geht nicht. Aber das Problem ist, was haben diese Menschen gewählt? Bitte?
Die Wahlen haben sie selbst gewählt.
Ja, die haben sie. Wenn ich auf dieser Erde, wer nicht mit Gott leben will, sonst hat William Bush mal gesagt, der darf das, ja, der muss das, und zwar in alle Ewigkeit. Das ist das Furchtbare, verstehen wir? Und es gibt hier kein Zurück mehr. Der Herr Jesus redet oft über diesen Ort. Und warum redet er denn so oft darüber?
Ja, weil er warnt davor.
Weil er davor warnt.
Es gibt einen Ausweg, eine Hilfe.
Jawohl, es gibt ja den Ausweg. Denken wir nochmal zurück, oder? Wow, da muss ich drei Seiten zurückblättern jetzt schon. Noch eine. Ja, es gibt ja einen Ausweg, haben wir gesehen. Es gibt einen Ausweg. Seht ihr, genau das ist es. Die Schuld, die uns in diese Lage gebracht hat, ist doch unsere eigene Schuld. Verstehst du, das hätten wir verschuldet, nicht Gott. Aber Gott hat seinen Sohn gegeben, damit ich eben nicht an diesen Ort kommen muss. Und jetzt redet er und redet immer wieder von diesem Ort. Damit den Menschen bewusst ist, das ist Realität. Und was geschieht in unserer Zeit heute? Was geschieht, wenn wir über diesen Ort reden? Was machen die Menschen? Selbst in den Gemeinden mittlerweile. Man lächelt darüber. Als die Engel zu dem Lot nach Sodom kommen, oder? Und ihn warnen vor dem Gericht und ihn bitten, dann er bittet dann wegen seinen Verwandten und Bekannten dort im Dorf, ne? Und dann wegen seinen Freunden, und dann geht er raus und erzählt ihnen, Entschuldigung, was passieren wird. Und dann heißt es, und es war ihnen lächerlich. So eine absurde Idee, warum soll Gott hier ein Gericht schicken? Wie war es denn beim Noah? Es war den Menschen einfach lächerlich. Und jetzt hat Gott immer wieder solche Dinge schon gesetzt über die Zeit hinweg, wo wir sehen können, Gott wird richten, Gott hält sein Wort. Aber es ist schrecklich. Aber umso mehr ist es gewaltig, dass Jesus für uns buchstäblich durch die Hölle gegangen ist. Verstehen wir? Damit ich eben nicht dorthin kommen muss. Er hat das Gericht für mich getragen. Und auf der anderen Seite darf es uns immer wieder neu Motivation sein, auch zu beten, zu ringen um die Menschen um uns herum, dass sie das noch erkennen, ehe es zu spät ist. Wir hatten ein Interesse daran, dass wir lachen über das Gericht. Weil der Teufel selbst, warum hat der Teufel da ein Interesse dran? Was hat er davon?
Der will nicht alleine
drin. Für wen ist nämlich dieser Feuersee gedacht gewesen ursprünglich?
Für ihn selbst.
Für den Teufel und seine Dämonen, so heißt es in Matthäus 25, oder? Der steht da nicht mit dem Dreizack in der Hölle und quält uns ein bisschen. Verstehen wir, ne? Wie so im volkstümlichen Bild gehandelt. Das ist alles Quatsch. Er wird selber Pein leiden. Und deswegen will er so viele, wie es geht, dort noch mitnehmen. Und das Beste ist, dass er es lächerlich macht. Dann glaubt nämlich keiner mehr dran.
Und glaube ich auch in alle Zeiten. Ne?
In alle Zeiten. Das ist eine ewige Sache. Das wird niemals aufhören. Ne? Also da können wir gerne noch mal einen Abend mit verbringen über die Allversöhnung. Aber das ist biblisch ein völliger Nonsens. Und ich kann euch gerne auch noch mal ein bisschen kirchengeschichtlich zeigen, wie es zu dieser Lehre kam. Das ist eine große Lüge, ne? Dass das irgendwann auch wieder aufhört. Oder? Das ist die Lüge der Schlange ganz am Anfang. Womit hat sie denn Adam und Eva belogen? Ihr werdet bestimmt nicht
sterben.
Das ist die gleiche Lüge in der Allversöhnung. Ihr werdet nicht sterben. Es gibt eine endliche Bestrafung. Nein, das ist ewig, sagt die Bibel. Und umso wichtiger ist es, dass wir davon auch reden. Und umso wunderbarer und herrlicher wird das, wenn ich blicke, was Jesus für mich getan hat, damit ich nicht dorthin kommen muss. und wie gewaltig dieses Geschenk ist, desto mehr, das ist ein Geschenk, oder? Ich muss nichts tun, ich muss nur einfach glauben, ich muss einfach Ja sagen und annehmen.
Und vor allem unverdient.
Völlig unverdient, ja? Sonst ist es auch kein Geschenk, dann wäre es ein Lohn, oder?
Was sagt dein Chef? Das ist ihm zu einfach.
Ja?
So? Hä?
Das ist zu einfach.
Das, ich erinnere.
Das war damals bei mir schon.
Ich so simpel, gell? So ist eigentlich so simpel. Aber das Problem ist, was muss ich dafür aufgeben? Was muss ich aufgeben? Das ist das, was uns allen so schwer macht.
Mein altes Leben,
mein Fleisch. Ich kann es nicht richten. Ich muss anerkennen, dass es nur Jesus kann. Aber wenn ich das begreife, wie herrlich das doch ist, wie schön frei das macht, dass er mich rettet, und zwar völlig rettet, für Zeit und Ewigkeit.
Du hast gerade einen Satz gesagt, da fand ich nochmal was in meiner Bibel, ja? Von Corrie ten Boom, die hat ja sich um Juden bemüht. Mhm. Wer Jesus nicht zum Anwalt hat, dem begegnet er als Richter.
Vielen Dank. Ganz genau. Und ich glaube, damit dürfen wir dann auch zum Ende kommen für heute. Wir haben dieses gewaltige Gericht gesehen am Ende von Offenbarung 19. Wir werden das nächste Mal hineinschauen in das tausendjährige Friedensreich, dieses gewaltige Reich, das Jesus aufrichten wird, wenn er dann wiederkommt auf diese Erde. Und wie er den Menschen zeigen wird, dass es geht, oder? Dass ich all die Menschen auf dieser Erde versorgen kann. Dass die Menschen in Frieden leben können. Aber es hat einen Schlüssel. Ich brauche den Friedensbringer. Und den haben wir heute nicht. Der heißt nicht Barack Obama, der heißt auch nicht Joe Biden und schon gar nicht Olaf Scholz oder Macron oder Xi Jinping, na? Sondern der heißt Jesus Christus. Das ist der Friedensbringer. Wollen wir schließen und ihm danken. Und auf der anderen Seite, lasst es uns ein Anliegen sein zu bitten für die Menschen, die ihn noch nicht kennen. Wolfgang, willst du einen Abschluss machen? Herr Jesus, und da danken wir dir von ganzem Herzen. Auf der einen Seite, dass wir sehen dürfen, dass du am Ende der Sieger bist, dass all diese antichristlichen Mächte besiegt werden und dass du über allem triumphierst. Wir danken dir für den herrlichen Ausblick, den wir als Gemeinde haben dürfen, den wir heute auch gesehen haben, dass wir mit dir in Herrlichkeit wiederkommen dürfen. Und wir danken dir, dass du für uns am Kreuz auf Golgatha dieses Gericht Gottes getragen hast, Herr Jesus. Hab Dank dafür von ganzem Herzen. Und so gib doch Gnade, dass wir deine Zeugen sind in dieser Welt. Du weißt um unsere Schwachheit, aber du bist stark, Herr Jesus. Gib doch Gnade, dass um uns herum Menschen erkennen, dass sie dich brauchen, damit sie nicht verloren gehen in Ewigkeit. Amen.
Amen.
Und danke, dass du uns sagst, dass die Wahrheit uns frei macht. Und du bist die Wahrheit. Und so schenk doch, dass wir als befreite Menschen, befreit von Menschenfurcht, befreit auch von den Irrlehren dieser Welt und den Lehren der Dämonen, dass wir in dieser Wahrheit leben und dadurch Licht sind. Dazu schenk du uns die Kraft, auch besonders unseren Geschwistern, die bedrängt und verfolgt werden, dass du durch sie leuchtest. Und so segne und behüte du uns an den Platz, wo du uns hingestellt hast. Amen.
Amen.
Jesus, wir müssen uns fragen, bist du unser Anwalt oder unser Richter? Wir wollen gar nicht so auf das Richten schauen, sondern noch ist Gnadenzeit und du bietest dich als unser Anwalt an. Du bietest dich als der an, unter dessen Kreuz wir pfeilgerad stehen können und das annehmen können. Das Blut, was geflossen ist, wäscht unsere Sünde davon. Aber wir müssen uns ein bisschen demütigen und von unserem hohen Ross kommen, damit wir mit den Rössern zum Schluss nicht zum Vogelfraß werden. Hab herzlich Dank dafür. Deine Weisheit ist mehr als unsere Klugheit. Und dich zu suchen, ja, das ist Weisheit. Und so werden wir gerettet. Hab herzlich Dank dafür. Amen.
Amen. Amen. Jawohl.